Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 und ich lese uns Verse 51 bis 52. Der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, schreibt: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, mit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir, das sind die, die noch leben, werden verwandelt werden. So, in der letzten Betrachtung haben wir darüber gesprochen, in der letzten Betrachtung, das war letzten Sonntag, haben wir darüber gesprochen oder angefangen darüber nachzudenken, was uns die Heilige Schrift über die Entrückung sagt. Ja, und wir haben gemeinsam zunächst einmal die Verheißung der Entrückung uns angeschaut, die wir in Johannes 14 finden, wo Jesus eben seinen Jüngern versprochen hat, zurückzukommen und sie dorthin zu nehmen, wo er auch ist. So, die Verheißung der Entrückung hören wir aus dem Mund des Herrn Jesus selbst. Als zweites sagten wir etwas zu dem Verlauf der Entrückung und wir haben gemeinsam die Bibelstelle gelesen in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 und wir haben, oder ich habe das erwähnt, dass uns insgesamt 10 verschiedene Aspekte dieses Ereignisses mitgeteilt werden. Und dann haben wir darüber nachgedacht, was das bedeutet. Und heute kommen wir zu dem dritten Aspekt der Entrückung und das ist der Zweck der Entrückung. Ja, auch dazu, zu diesem Zweck oder zu dem Warum der Entrückung, gibt die Bibel uns einiges an Informationen und ich werde mit uns gemeinsam 4 Antworten anstudieren oder ansehen aus der Schrift heraus. Bevor wir jedoch gemeinsam darüber nachdenken, was der Zweck der Entrückung wirklich ist, möchte ich uns darauf hinweisen, dass, und das ist etwas, was die Heilige Schrift uns sehr, sehr deutlich macht, dass die Entrückung kein vorhergehendes Zeichen haben muss, das sich noch erfüllen muss, damit die Entrückung stattfindet. So, die Entrückung kann also jeden Moment stattfinden, weil kein vorhergehendes Zeichen notwendig ist, damit die Entrückung nun tatsächlich stattfinden kann. So, alles ist erfüllt in dem Heilsplan Gottes, was sich erfüllen musste, sodass die Entrückung der Gemeinde stattfinden kann. Ja? Und nun kommen wir zu dem dritten Prinzip oder zu der dritten Antwort in Bezug zu der Entrückung. Und dabei geht es um den Zweck der Entrückung. Ja? Was ist der Zweck dieses Ereignisses der Entrückung? Schaut einmal, was der Apostel Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Wenn ihr die Bibelstelle aufschlagen wollt, ihr könnt das gerne machen. 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Er schreibt Folgendes dieser jungen Gemeinde in der Stadt Thessalonich, die unter Verfolgung stand. Ja, er schreibt dieser Gemeinde so ermuntert, in manchen Übersetzungen steht auch das Wort tröstet, nun einander mit diesen Worten. Ja, und dann spricht der Apostel Paulus über die Entrückung. Ja, oder macht einen Hinweis darauf. Und wir überlegen das, was der Apostel Paulus sagt und denken, aha, die Lehre der Entrückung, die Worte über die Entrückung ist also etwas sehr Tröstendes, ist etwas sehr Ermutigendes für den Nachfolger Jesu Christi. Und das ist doch herrlich. So, die Entrückung, die Lehre der Entrückung der Heiligen Schrift ist nicht etwas, was uns auseinanderreißen soll, sondern eigentlich etwas, was uns ermuntern soll. Und ich kann mich erinnern, letzten Sommer, da habe ich auch jemanden getraut und wir waren nachher im Hause der Familie gewesen. Wir haben gemeinsam Kaffee getrunken, Gemeinschaft gehabt und das Gespräch ging um die Entrückung. Ja, wir haben über die Entrückung gesprochen. Und wie herrlich war das? Ja, wir haben verschiedene Hintergründe gehabt. Ich und die Familie, wir gehörten zu verschiedenen Gemeinden. Ja, aber wir haben diese eine wunderbare Hoffnung, ja, dass der Herr Jesus kommt und uns als Gläubige von dieser Welt abholt zu sich selbst. Ja? Und ich erinnere mich immer noch, wie herrlich die Gemeinschaft gewesen ist, gerade nachdenkend darüber, was wir in der Heiligen Schrift doch ganz klar bezeugt bekommen in der Lehre der Entrückung. Ja? Es ist so schade, und ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass die Christen sich nicht im Klaren darüber sind, gerade in Bezug zu dieser Lehre. Und gerade letzte Woche habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte, ich weiß nicht genau, wie ich das einordnen soll. Dann lies die Bibel. Studier die Bibel dazu. Es ist ein tröstendes, ermutigendes Wort. Ja, das ist also eine Absicht der Entrückung. Wenn man darüber Bescheid weiß, darüber nachdenkt und auch darüber spricht, ja, dann ist es eine sehr, sehr mutmachende Sache für einen Menschen. Und wenn ihr Mut braucht, dann geht hier auf Andreas zu, unseren Freund Andreas mit dem Bart, und fangt an, über die Entrückung zu sprechen. Der hat viel zu sagen. Ja? Und dann werdet ihr ermutigt, ja? Wenn ihr mit ihm darüber spricht. Schön, ist doch schön, darüber zu sprechen. Wenn wir zusammenkommen, darüber nachdenken, man hat Probleme im Leben, ja? Man hat Schwierigkeiten, jeder hat das. Und dann denken wir über diese wunderbare Hoffnung nach. Ja? Und das ist ihr Leben. Es gibt ein Wort im Englischen, das heißt Pie in the Sky. Kennt ihr das auch? Die Torte im Himmel. Das ist keine Torte im Himmel. Wobei man sich über das Leid dieser Welt hinweg tröstet, aber wobei diese Torte im Himmel keine Substanz hat. Es ist eine Realität, von der Jesus selber gesprochen hat, von der das Wort Gottes spricht. Ja? Im Alten Testament wird das vorgeschattet, im Neuen Testament wird uns das erklärt. Und noch einmal als eine Wahrheit unterstrichen. So, was ist noch ein Zweck der Entrückung? Und diese Antwort werden wir etwas ausführlicher überlegen, weil sie sehr, sehr bedeutend und sehr, sehr wichtig ist. Schaut einmal, ist das Vorausplanen in unserem Leben wichtig? Natürlich ist es wichtig. Wir machen eine Reise, wir planen voraus. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geschwister Martins zum Beispiel, wenn die nach Edmonton fahren, sagen, ach, was immer, mal sehen, wir fahren einfach mal los, so, ja, aufs Gute, und zufällig werden wir in Edmonton ankommen. Macht das Sinn? Es macht keinen Sinn. Stellt euch vor, ihr kocht Borsch. Müsst ihr dafür planen? Natürlich müsst ihr dafür planen. Ihr könnt nicht sagen, naja, mal schauen, was wir im Kühlschrank haben. Mal schauen, was wir im Garten haben. Dann schmeißen wir das alles zusammen und dann wird das ein schöner Borsch. Wer sagt ja? Wirklich, ich habe Tannenzapfen in meinem Garten. Soll ich die auch da reinschmeißen? Ach. Aber du denkst schon mal vor, nicht wahr? Ich brauche das und das. Ich brauche... Was braucht man zum Borsch? Ich habe keine Ahnung. Ich esse den gern, aber ich habe noch nie einen gekocht. Ja? Wie auch immer. Aber das ist doch jedem klar. Wir müssen vorplanen. Wir machen eine Reise. Wir planen. Ich habe von jemandem gehört, und das war interessant. Die sind jagen gefahren. Ja, tausende von Kilometern nach Yukon. Und dann packen die alles aus. Sie haben wunderbar geplant. Und wisst ihr, was die vergessen haben? Gewehr. Können sich wieder, haben wieder alles eingepackt nach Hause. Ja, man muss schon sorgfältig planen, sonst wird es ein Chaos. Ja, so, das ist eine Gewissheit, eine Realität, mit der wir leben. Und das ist interessant zu sehen, ja, wie unsere Wissenschaftler heute kommen und sagen, oh, das Leben in dieser Welt ist alles Zufall. Wirklich? Wirklich? Ja, in all den Milliarden von Jahren, das ist, warum die so viel Zeit haben müssen. In all den Milliarden Jahren hat sich das Leben dann irgendwie aus Zufall, ja, zusammengefügt. Der Borsch wird nicht aus Zufall gekocht. Und die sagen, das Leben, was viel komplizierter ist, ist Zufall. Ich meine, wie viel Sinn macht das? Ja, aber das ist eine ganz andere Sache. So, wir schauen in die Bibel. Ja, wir schauen in die Bibel und stellen etwas sehr, sehr Wichtiges fest. Gott hat einen Plan für diese Welt. Gott plant, ihr Lieben. Ja, alles im Universum ist geplant und durchdacht. Nichts ist dem Zufall überlassen. Zufall ist ein Wort der Evolution. Ja, das sehen wir ganz deutlich in der Schöpfung. Ja, die selbst nach dem Sündenfall noch wunderbar funktioniert, ihr Lieben. Die Sonne ist doch genau in dem Abstand von der Erde, sodass das Leben auf der Erde möglich ist. Ja, denkt ihr, das ist Zufall? Wenn jemand diese Perfektion der Schöpfung sieht, ja, diese Balance der Schöpfung sieht, sie erkennt und einfach diese schlichten Sachen, die ihm ins Gesicht springen, ja, die einfach zu verstehen sind, die jedes Kind verstehen kann und diese nicht richtig einordnen kann und denkt, oh, unser Gehirn, unser Auge ist ein Produkt des Zufalls. Ja? Ihr Lieben, der ist echt auf den Kopf gefallen. Wirklich. Eigentlich schlimmer als das. Schlimmer als das. Dieser Mensch ist geistlich eigentlich blind. Ja, und das ist ein schlimmer Zustand. Und dann kommen diese Menschen, ja, gekleidet mit ihren weißen Kitteln, wie so Priester, und die sagen uns, na, viele haben auch diese Kittel nicht an, aber die sagen uns, we follow the science. Wirklich. Ja, wir müssen sehr, sehr aufpassen, gerade auch mit solchen Menschen, was wir ihnen abnehmen, was wir ihnen glauben. Warum? Ganz einfach. Weil die Bibel uns ganz genau sagt, wie wir die Wissenschaft des Science zu verstehen haben. Die Bibel ist die Offenbarung Gottes. Gott sagt uns, wie die Realität, in der wir leben, tatsächlich funktioniert. Und lesend das Wort Gottes, lesend die Offenbarung Gottes, verstehen wir, ja, wie der Hase tatsächlich läuft. Und kennt ihr den deutschen Poeten Friedrich Schiller? Ja? Ja, ne? Er hat etwas sehr, sehr Interessantes gesagt seinerzeit, vor ungefähr 200 plus Jahren, 222 Jahren hat er gelebt und da hat er Folgendes gesagt, hört mal genau hin und das haut voll den Nagel auf den Kopf. Er sagte, Wissenschaft ist dem einen die hohe, die himmlische Göttin. Was meint er damit? Er meint, für viele ist Wissenschaft die neue Religion. Ja? Sobald einer kommt und sagt, die Wissenschaft, ja, wir sind wissenschaftlich, das und das müssen wir so und so verstehen, dann wird das übernommen, ja, ohne darüber zu diskutieren und ohne darüber nachzudenken. Das hat schon damals Friedrich von Schiller gesagt. Und dann sagte er, dem anderen ist die Wissenschaft eine tüchtige Kuh, die ihn Butter mit Butter versorgt. Versteht ihr das? Im Englischen gibt es ein Wort, das heißt Gravy Train. Kennt ihr das? Der Soßenzug, ja, wo man drauf springt. Ja, und die meisten Wissenschaftler funktionieren heute genauso. Das, was ihnen passt, das, was ihnen, das ihrem Bankkonto am meisten dient, ja, das geben sie weiter. Alles andere wird unterdrückt. Im Deutschen gibt es auch ein Wort, ein Begriff, das heißt der Goldesel. Kennt ihr das? Goldesel, passt das? Ich denke schon. Ne? Man holt sich einen Goldesel, der dann die Dukaten abwirft. Und im Englischen sagt man, wie gesagt, Gravy Train, auf diesen Soßenzug, auf den man drauf springt. Und ihr Lieben, wehe, wenn wir etwas anderes denken, glauben oder sagen, ja dann nennen uns diese Menschen dann unwissenschaftlich, dann nennen uns diese Menschen Conspiracy-Idioten und mit manchen anderen Schimpfworten beschimpfen sie uns auch. Aber ihr Lieben, unsere Geschwister aus der Sowjetunion, die in der Sowjetunion gelebt haben, die haben das alles mitgemacht seinerzeit. Ja? Sie wurden ähnlich beschimpft, ja, mit diesen schlimmen Worten traktiert. Was, ihr glaubt, dass es einen Gott gibt? In welchem Zeitalter lebt ihr? Ihr Lieben, die Bibel ist es, das Wort Gottes ist es, die uns als Menschen ganz genau sagt, was die Realität ist. Und die Bibel sagt uns zum Beispiel ganz klar, ja, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat, eigentlich in 6 Tagen, am 7. hat er ausgeruht. Ja. Gott hätte das in einer Sekunde machen können, wenn Gott Gott ist. Aber er macht das in 7 und das hat seinen Sinn. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Ja. Und auch das erklärt uns ganz deutlich, was eine Ehe ist, dass es 2 Geschlechter gibt. Und sie sagt uns auch, die Bibel sagt uns, was Mord ist und was Hygiene. Und die Bibel als das Wort Gottes sagt uns sehr deutlich, dass der Heilsplan für den Menschen in Jesus Christus schon fertig war vor der Grundlegung der Welt, Epheser 1, Vers 4. Und ihr Lieben, wie kann das anders sein, wenn unser himmlischer Vater das Ende schon von Anfang an weiß, nach Jesaja 46, Vers 10. Ja? Unser himmlischer Vater ist an keine Zeit gebunden wie wir. Deshalb kennt er das Ende von Anfang an. So alles ist geplant, alles ist in dem Heilsplan Gottes durchdacht von unserem ewigen, souveränen Gott, der durch Jesus Christus uns dann auch begegnet. In Gottes Haushalt, in seinem Reich, gibt es keine Planlosigkeit, gibt es kein Chaos. Und ihr Lieben, und eine der wichtigsten Etappen in dem Heilsplan Gottes mit der Menschheit eigentlich ist die Entrückung der Gemeinde. Dieses Ereignis in dem Heilsplan Gottes, die Entrückung, bezeichnet oder ist der Umbruch, bei dem nun Gott sich wieder Israel zuwendet. Ja? Das ist der Augenblick, die Entrückung der Gemeinde, wo Gott sich wieder Israel zuwendet. Und wir sagen, was? Ja, ja, so ist das. Wenn man Israel und Gemeinde durcheinander wirft und als eine Einheit sieht, ja, dann wird man dieses Ereignis der Entrückung auch nicht richtig einordnen können. In dem Jetzt, in dem Heute, ihr Lieben, ist die Nation Israel von Gott zur Seite gestellt, nach Römer 9 und 11 oder bis 11. Und der größte Teil der Juden ist diesen Kapiteln der Heiligen Schrift nach verstockt. So, überlegt einmal, neben der geistlichen Blindheit, jeder Mensch ist geistlich blind, jeder natürliche Mensch ist geistlich blind, es sei denn, dass er wiedergeboren wird und nun das Licht tatsächlich auch sieht. Jeder Mensch ist geistlich blind. Hinzu kommt nun auch das Gericht Gottes der Verstockung über Israel, ja, sodass sie Jesus als den nicht erkennen können, der er wirklich ist. Und die Gemeinde oder die Entrückung der Gemeinde wird diesen Umbruch signalisieren, bei dem Gott dieses Gericht der Verstockung wegnimmt. Sie sind immer noch geistlich blind, aber das Gericht der Verstockung ist weg. Ja? Und dann wird Gott sich dann auch in dieser Zeit der Trübsal in besonderer Weise sich Israel zuwenden. Ja? So, die Entrückung ist also nicht nur das Ende des Gemeindezeitalters und ihr Lieben, wenn man darüber nachdenkt, was die Gemeinde, was das Gemeindezeitalter, die Gnadenzeit, in der wir leben, was für ein Vorrecht das ist, in dieser Zeit zu leben, dass wir zu der Gemeinde Jesu Christi gehören, es ist schon gewaltig. Und die Entrückung ist wie so ein, wie so die Sahne noch drauf, ja, auf diesen Segen Gottes, dass wir eben im Gemeindezeitalter Zeitalter leben dürfen. Und ich werde euch gleich erklären, warum auch. So, die Entrückung ist also nicht nur das Ende des Gemeindezeitalters, sondern auch gleichzeitig der Beginn einer besonderen Zeit, die in der Schrift schon in dem Buch des Propheten Daniel angekündigt wird, als die 70. Jahrwoche. Ja, wir sprechen von der 70. Jahrwoche des Daniels. Das sind die 7 Jahre der Trübsalzeit. Und deshalb wird diese Zeit auch Trübsalzeit Jakobs genannt, weil sich Gott in besonderer Weise sich läuternd Israel zuwendet. Ja? So alles ist durchdacht, alles ist geplant von Gott selbst. So, was ist der Zweck der Entrückung? Die zweite Antwort ist, sie läutet einen Umbruch, einen sehr, sehr wichtigen Umbruch ein in dem Heilsplan Gottes. Heilsgeschichtlich gesehen ist es das Ende eines sehr wichtigen Zeitabschnitts der Gemeinde und der Beginn eines neuen Zeitabschnitts, das mit der Erlösung Israels und dann der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus enden wird. Und dann natürlich auch mit dem Anbruch des messianischen Reiches hängt das auch zusammen. So, was ist noch der Zweck der Entrückung in Verbindung mit der Heiligen, mit den Heiligen des Neuen Bundes? Hören wir noch einmal, was das Wort Gottes sagt in 1. Korinther 15, 53. Nachdem das Wort Gottes über die Verwandlung spricht, sagt es uns Folgendes, 53, 54 Folgendes. Denn ist ein sehr, sehr wichtiges Wort in der Heiligen Schrift. Es ist ein Wort der Begründung. Ja, vorher hat der Apostel Paulus etwas gesagt und dann sagt er, denn. Er begründet nun das, was er vorher gesagt hat. Er hat vorher von der Verwandlung gesprochen. Ja, und nun von der Verwandlung des Leibes. Ja, der natürliche Leib wird verwandelt in den übernatürlichen, in den ewigen Leib. Und dann sagt er Folgendes. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg, wo ist der, ist, o Tod, dein Stachel, wo ist, o Tod, dein Sieg. Hosea 13, Vers 14. So, was ist der Zweck der Verwandlung in der Entrückung? Ja, und wir wissen das, unsere natürlichen Leiber, mit denen wir ausgestattet sind seit unserer Geburt, ja, dieser natürliche Leib kann in die Herrlichkeit, in die ewige Herrlichkeit nicht eingehen. Ja. Und deshalb bedarf es einer Verwandlung, und zwar für die, die noch leben werden, in der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Ja, das ist mit eins der Zwecke der Entrückung. Wir, die wir noch leben, müssen verwandelt werden, ohne zu sterben. Denn das ist eigentlich das Natürliche. Die Verwandlung wird ein Mensch erst normalerweise nach seinem Tod erleben, wenn er wieder auferweckt wird. Das ist das Natürliche. Die Entrückung, in der Entrückung vollzieht sich etwas Außergewöhnliches, Übernatürliches, in dem die, die noch leben, die werden nicht sterben, sondern ihr Leib wird sofort verwandelt werden. Ja? Und das ist eigentlich etwas sehr, sehr Schönes. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr nicht sterben müsst, sondern dass ihr in eurem Leib, in dem ihr hier jetzt seid, einfach weggenommen werdet und während ihr weggenommen werdet, verwandelt werdet und euer Leib nun nicht derselbe sein wird? Ja, ich meine, ich bin froh, dass es so sein wird, ja, dass ich nicht diesen alten Leib mit in die Ewigkeit schleppen muss, sondern dass es ein anderer Leib wird, der für die Ewigkeit zugeschnitten ist. Ich gucke jeden, ihr bestimmt auch, ich schaue jeden Morgen in den Spiegel und ich wundere mich. Ja, ich kann mich kaum erkennen. Ich denke, oh, ist das noch der Ed, der vor 30, 40 Jahren in den Spiegel geguckt hat und volle Haare hatte? Ja, die Haut war schön glatt. Ja, die Augen glänzten und jetzt, ja, man ändert sich. Und das ist auch, was die Heilige Schrift uns ja sagt, ja, dass der natürliche Leib am Zergehen ist. So, und die Entrückung wird eigentlich etwas bewerkstelligen, was die Heilige Schrift uns sagt. Der natürliche Prozess ist, dass man stirbt, dass man dort im Grab. Der Leib natürlich, die Seele ist beim Herrn. Und zu einem Zeitpunkt für die neutestamentlichen Gläubigen ist es auch die Entrückung. Die gestorben sind in diesem Zeitalter der Gemeinde, die werden auferstehen, auch bei der Entrückung. Ja, und die werden uns eigentlich zuvorkommen, die wir noch leben. Und wir werden hinterher entrückt, wenn unser Leib verwandelt wird. Sehr, sehr interessant, über diese Einzelheiten nachzudenken, dass hier noch ein extra Segen, ja, für die Gläubigen lebend im Gemeindezeitalter versprochen wird, in dem Wort Gottes, in der Entrückung. Ja? Und der vierte Zweck der Entrückung ist die Bewahrung der Heiligen des Gemeindezeitalters. Ja, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich kann es mir kaum vorstellen, dass die Braut Christi, wird die Gemeinde so genannt, die Braut Christi, dass die ordentlich noch so richtig weich geklopft wird, bevor sie den Bräutigam treffen kann. Das Bild passt nicht. Ja? Und nachdenkend oder studierend die Offenbarung haben wir auch gesehen, ja? Dass interessanterweise ab dem Kapitel 4 wir das Wort der Gemeinde nicht mehr vorfinden. Bis zu Kapitel 19, ja, wo Jesus dann wiederkommt mit seinen Heiligen. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde wird bewahrt werden in dieser Zeit der Trübsal. Sie wird in dieser Zeit schon bei ihrem Heiland sein. Nun, ich möchte unsere Betrachtung heute Morgen mit einer Herausforderung schließen. Ja. Ich habe in meinem Leben, wie ihr wahrscheinlich auch, mit manchen Menschen schon über Jesus gesprochen. Ja. Und es ist wichtig, dass wir den Menschen darauf hinweisen, dass es nicht ausreicht, über Jesus Christus Bescheid zu wissen. Ihr Lieben, der Teufel weiß auch über Jesus Christus Bescheid, besser als wir. Was hilft es ihm? Gar nichts. Gar nichts. So, was ist der Hinweis? Der Hinweis ist dieser: Wir müssen Jesus persönlich als unseren Herrn und Heiland kennen. Das heißt, wir müssen mit unserer Sünde zu Jesus kommen, wir müssen unsere Sünde bekennen und wir müssen ihn als den einzigen Heiland, ja, Retter, den Gott je geben wird, annehmen und auch als Herrn. Und dann müssen wir natürlich, und das ist der zweite Schritt, in dieser Beziehung mit Jesus Christus richtig leben, verbindlich leben, das heißt in der Heiligkeit, ja, in der Heiligung, sollte ich eher sagen, ja, und natürlich im Gehorsam. Und was macht diesen Gehorsam aus, dem Herrn Jesus Christus gegenüber? Naja, wir können zumindest so viel sagen, wir müssen getauft werden. Ist Taufe wichtig? Taufe ist absolut wichtig. Ja, wenn wir Jesus Christus lieben und im Gehorsam ihm gegenüber leben wollen. Was ist noch wichtig? Heiligung ist wichtig, das haben wir auch gesagt. Was ist noch wichtig? Wichtig ist es, dass wir verbindlich in der Gemeinde leben. Ja? Nicht nur hin und her tingeln und sagen, ach, da gefällt mir das nicht, da gefällt mir das nicht, sondern dass wir verbindlich in einer Gemeinde sind und die Gaben, die Gott uns gegeben hat, seit unserer Wiedergeburt, dass wir sie einsetzen. Sehr, sehr wichtig. Aber ich komme zurück zu dem ersten Schritt, ja, zu dem ersten Schritt unseres sich Übereignens an Jesus Christus. Immer wieder gebrauche ich dieses Beispiel mit dem Nikodemus, der zu Jesus kommt. Ja, ein außergewöhnlich weiser Mann, guter Mann, religiöser Mann, der es gut gemeint hat. Und Jesus sagt diesem Menschen was? Du musst von Neuem geboren werden. Ihr Lieben, das ist die Voraussetzung für das Leben mit Christus. Du musst von Neuem geboren werden. Sind wir das? Sind wir das? Haben wir oder wissen wir von einem Augenblick, wo wir mit unserer Sünde zu Jesus gekommen sind, ja, und ihn gebeten haben, diese Sünde zu reinigen und uns anzunehmen, sodass er dann auch unser Herr ist. Und wir in dieser wunderbaren Verbindung mit ihm dann unser Leben leben. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Heute Morgen. Amen.